Willkommen geheißen zu diesem zweiten und letzten Abend. Dank für euer Kommen. Ich sage es ganz offen, ich stehe in einem gewissen Dilemma. Weil, wenn man rumkommt, ich plaudere jetzt fast aus der Schule, kann man doch gewisse Vorträge an verschiedenen Orten öfters halten. Und das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun. Nach gewisser Zeit werden die einfach in der Software abgespeichert. Aber diesen Vortrag von heute Abend hier, und es gibt Vorträge, da könnt ihr mich um 3 Uhr Nacht oder wann aus dem Bett holen und das würde wieder anspringen. Die Inspiratio Spontanei oder so ähnlich muss das heißen. Aber diesen Vortrag habe ich noch nie gehalten. Und deswegen habe ich mir doch vorsorglich aufgeschrieben, noch dazu bei so einem Thema. Gibt ja Sekten, das Mitglied einer Sekte ist das Insekt, wie ich scherzhaft zu sagen pflege. Und es gibt Sekten wie Insekten, ist ja die artenreichste Gruppe in der Zoologie. Und wie soll man das jetzt zusammenfassen? Und ich bin aber gewohnt, frei zu sprechen. Und das Runterlesen, das liegt mir nicht so. Also ich hoffe, dass der Abend doch noch irgendwie gelingt. Ich habe jetzt einen Studenten kennengelernt, der hat mir erzählt, hat einen Rhetorikkurs mitgemacht. Und Jakob, der hat einen Bein gemacht, man soll Leute immer anlächeln, immer hinstellen und lächeln. Und nicht mit dem Finger zeigen auf Leute, sondern so und so weiter. Und übrigens, ich wollte ja in meiner Einleitung auch etymologisch erklären, woher die Sekte kommt, das hast du mir mal ruiniert. Und ist der Matthias da heute? Ach, da hinten sitzt er. Und Ottmar, bist du auch da? Ich habe mir schon gedacht, wenn wir so eine seltene Konstellation haben, dass da all diese drei männlichen Ableger anwesend sind und eine gute Predigt soll 3 Punkte haben, dass wir 3 sprechen. Der Matthias macht den sachlichen Teil, der kann das so akademisch bringen. Ich muss dann den unsachlichen Teil machen und der Ottmar macht den evangelistischen. Und dann kann man echt sagen, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Aber das jetzt wirklich, sage ich offen, mein Dilemma etwas, so Vorträge abzulesen, was eigentlich das akademische Kennzeichen ist. Das kann der Lothar Gassmann, der Autor von diesem Buch, das ist ganz frisch von der Druckerpresse, da geht es zu den Zeugen Jehovas, ist eine Art Klassiker, hat unwahrscheinlich viele Quellen zusammengetragen. Und der kann das richtig, der hat so das richtige Verhältnis von Zettelanordnung, Blick auf das Papier, Blick ins Publikum. Das muss ich noch üben und ich hoffe, dass es also einigermaßen gut geht. Das klang schon mit, was soll man bei diesem umfangreichen Thema herausgreifen. Man kann damit ja nicht nur eine ganze Woche, man kann bald Jahreszyklus damit bestreiten. In Ostberlin gehen ja gegenwärtig 500 verschiedene Glaubensrichtungen, um nicht zu sagen Sekten, von Tür zu Tür. Mit dem Ergebnis, dass die Leute zum Teil völlig verwirrt sind und nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Dann woher also dieser Begriff Sekte kommt, das hat uns unser Jakob schon erklärt und er ist ja Sprachlehrer und von daher vielleicht auch der bessere Mann. Im Neuen Testament heißt das mit Sekte wiedergegebene Wort Häresis. Das Wort Häresie kommt davon. Und es werden uns im Neuen Testament 3 Gruppen als Anhänger einer Häresis vorgestellt. Es bedeutet eigentlich streng genommen die Schul- und Lehrmeinung und Leute, die solch einer Lehr- oder Schulmeinung anhängen, die waren Menschen, die so einer Gruppe zugeordnet wurden. Wir finden da im Neuen Testament diese 3 Richtungen. Die Sekte der Pharisäer, so wird es dann übersetzt. Also die Lehrmeinung könnte man sagen der Pharisäer, so lesen wir in der Apostelgeschichte. Dann die Sadduzäer, das sage ich für die, die vielleicht nicht diese Voraussetzungen haben. Die Pharisäer, das waren die streng Gesetzestreuen, die wollten besonders eifrig für Gott sein. Und das Wort ist ja dann im Laufe der Entwicklung verbunden worden mit Pharisäismus, Heuchelei. Aber vom Ursprung her war da nicht jeder ein Heuchler. Da waren schon etliche dabei. Der Herr nennt sie öfters ja in ihrer wahren Natur, der Herr Jesus. Aber da waren auch solche, die meinten es von Herzen ernst. Und die Sadduzäer, das waren so die Vorläufer der modernen Theologie. Die glaubten an keinen Geist, keinen Engel, keine Auferstehung. Es waren also, wie ich manchmal scherzhaft zu sagen pflege, Proto-, Bultmann-, Paleo-, Käsemann- und Archeo-Kunzelmann-Typen. Falls diese Theologen ein Begriff sind, aber wir haben da in Deutschland mit jede Menge Männern zu tun. Der jüngste ist jetzt dieser Lüdemann, der also ganz offen erklärt, diese ganze Ordination der evangelischen Kirche ist schizophren und es gibt keine Auferstehung und das ist alles gemeindliche Erfindung. Und dann im Neuen Testament, die dritte Gruppe, die Häresis bezeichnet wird, sind die sogenannten Christen, sie werden genannt die Sekte der Nazaräer. Paulus wird verklagt und da heißt es von ihm, das ist interessant, das steht auch nicht zufällig in der Apostelgeschichte, dieser Mann ist eine Pest und ein Anführer der Sekte der Nazaräer. Also das war das Urteil. Und es steht wahrscheinlich auch nicht zufällig am Ende von diesem Buch Apostelgeschichte, da heißt es, dass dieser Sekt an allen Enden widersprochen wird. Also von daher streng genommen, nach biblischer Terminologie oder der des Neuen Testaments, sind die Anhänger des Jesus von Nazareth auch Sektierer. Sie folgen dieser Lehrmeinung nach. Von daher ergibt sich die Frage, was ist nach biblischem Maßstab eine Sekte? Beziehungsweise, was wird als ihr Lehre tituliert? Denn ich füge das am Rande ein, in den katholischen Sektenbuch, da hängt es zum Teil auch ab von der Geografie. Die Baptisten waren damals, inzwischen werden sie doch schon anerkannt, jedenfalls auch in diesem von evangelischer Seite oder doch, ich weiß nicht, katholischer oder ökumenischer Seite rausgegebenen Buch, die Heilsversprecher, Kampf der Sekten um die Seelen, wo ich manche Zitate her habe, da werden die Baptisten also als Freikirche anerkannt, ebenso die Methodisten. Aber in diesem damaligen Begriffslexikon der 60er Jahre oder waren 70er Jahre, die Baptisten sind in Österreich eine Sekte. Allerdings nicht in Amerika, weil sie dort die allergrößte evangelische Glaubensgemeinschaft sind. Und das ist schon eine merkwürdige Definition, dass es also von der geografischen Breite oder den Längengrad abhängen soll, ob was eine Sekte ist oder nicht. Da brauchen wir schon eine andere Definition, die ein bisschen verlässlicher ist. Und von daher bietet sich Folgendes an. Wir lesen im zweiten Johannesbrief, das sagt uns der Schreiber Johannes, wer weitergeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Also hier sagt uns die Bibel nach ihrer eigenen Definition, wenn wir über ihren offenbarten Ratschluss hinausgehen, dann kommen wir in den Geruch der Sektiererei. So sag's jetzt ich einmal, etwas großzügig oder freizügig. Wir lesen an anderer Stelle im Judasbrief, da heißt es im dritten Vers, wir sollen für den Glauben kämpfen, der ein für alle Mal den Gläubigen übergeben ist. Also das heißt eigentlich, dass eine Sekte, wie es wir jetzt einordnen, oder sehr schnell verstanden wird, eigentlich eine Gruppe ist, die hinzufügt, beziehungsweise mit neuen Offenbarungen oder Erkenntnissen auftritt. Und von daher ist auch das Wort Jesu im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, wahrscheinlich nicht zufällig und besonders zu beachten, da sagt Jesus selbst, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn jemand dazu setzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das würde mir als biblische Definition schon einigermaßen einleuchten, obwohl es reicht wirklich nicht aus, denn offiziell fügen die Zeugen Jehovas im Gegensatz zu den Mormonen und anderen nichts hinzu zur Bibel. Und sie sind dennoch praktisch bis vor kurzer Zeit das Paradebeispiel, die klassische Sekte schlechthin gewesen. Und da heißt es in diesem Buch, monotheistische exklusive Religionen, im Gegensatz zu den hinduistischen, die sind ja großzügiger. Im Hinduismus kennt man 330 Millionen Gottheiten und da kommt es dann auf ein paar Grüppchen oder Gruppierungen auch nicht mehr an, bei 330 Millionen. Aber wir sind da etwas enger gelagert. Monotheistische exklusive Religionen wie Judentum, Islam und Christentum können aufgrund ihrer Lehre, also eigentlich aufgrund ihrer Definition, von dem einen einzigartigen Gott, der sich in einmaliger Weise offenbart hat, keiner anderen religiösen Wahrheit einen absoluten Wert zugestehen. Innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft haben diese Religionen feste Normen, anhand derer entschieden wird, was feste Normen sind. Nach katholischer Lehre gibt es außerhalb der Kirche kein Heil. Protestanten nehmen die Heilige Schrift zur Richtschnur. Das müsste man leider fast in der Vergangenheitsform sagen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Spektrum um Gruppen erweitert, die als Jugendreligionen und Psychokulte bezeichnet werden. Ergänzt wird das Sektenspektrum durch eine schier unüberschaubare Anzahl an Klein- und Kleinstgruppen mit esoterischen, okkultistischen, satanistischen und neuheidnischen Lehren sowie psychotherapeutischen und ideologischen Programmen. Soweit dieses Zitat, und das ist ja für uns von einiger Aktualität, weil wir haben von der Tradition her doch diesen Monotheismus, diesen Eingottglauben. Oder sollten ihn haben. Und jetzt ein paar Sätze zur Person, beziehungsweise dem Gründer einer Sekte. Und jetzt auch nur herausgegriffen aus dem theistischen Bereich der Religionen, also die mehr mit dem Eingottglauben oder mit dem christlichen Hintergrund. In den theistischen Religionen sind aus diesen oben gezeigten Zusammenhängen vor allem Neuoffenbarer anzutreffen. Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, hatte verborgene Botschaften entdeckt, die auf goldenen Platten eingraviert waren und die Geschichte Amerikas neu schreiben sollten. Er hat erstaunliche Parallelen, obwohl der Mann auch nicht mehr so aktuell ist, mit Erich von Däniken, und er hat auch mal in einem Vortrag, den er noch dazu in der Hochschule in Wetzlar gehalten hat, ihn als seinen Vorläufer hingestellt. Da hat er sogar mal ausnahmsweise die Wahrheit gesagt. Weitere Frage an das verehrte Publikum: Ist hier das universelle Leben, früher hieß das Heimholungswerk Christi, ist das in Wien, Österreich einigermaßen bekannt? Ich bekenne es, obwohl gebürtiger Wiener, ich habe mehr oder weniger die Fäden zu meinem Heimatland verloren, kenne mich in anderen Landstrichen jetzt doch schon besser aus. Die sind sehr einflussreich in gewissen Gebieten Deutschlands. Sind die hier nicht so ein Problem? Gabriele Wittek, universelles Leben, einige nicken, auch ein richtiges Imperium geworden im Wirtschaftsbereich. Das ist interessant. Gabriele Wittek vom universellen Leben gibt sich als Prophetin aus, durch die Gott das wahre Christentum verkündet, als dessen Vertreter sich die Mitglieder dieses ehemals Heimholungswerk Christi genannten Strömung fühlen. David Berg, der Gründer der Children of God, jetzt Familie der Liebe, er nannte sich ja David Mose, er ließ seine Kinder Gottes wissen, er sei der von Gott erwählte Führer in der bevorstehenden Endzeit. Neue Offenbarungen, neues Sendungsbewusstsein. Ein paar Schlagworte nur also zu diesen Personen. Zur Lehre, auch da nur ein paar wenige Sätze, ebenfalls von diesem ganzen Reichtum der Facetten und Spektren. Man beobachtet oft Umdeutungen, Relativierungen und ergänzende Offenbarungen. Ein Sektengründer kann zum Beispiel behaupten, die Aussagen der Bibel entsprechen dem Bewusstseinsstand der damaligen Zeit, er aber habe den wahren Sinn dieser Aussagen offenbart bekommen. Oder er bezieht einzelne Stellen auf seine eigene Person, um sich als der verheißene Messias zu legitimieren, beziehungsweise als Prophet Gottes aufzutreten. Und liebe Freunde, ich mache hier noch einen Einschub. Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Es gibt das sogenannte Jerusalem-Syndrom. Jeder Schwärmer, um nicht zu sagen Spinner, ich rede jetzt so etwas locker, wird unwiderstehlich von Jerusalem angezogen. Und da gibt's in der Neustadt ein eigenes Institut, nee, eine Klinik, da landen schätzungsweise pro Monat 100 besonders Erleuchtete. Jede Menge zwei Zeugen. Also die gibt's schon wie bald Sand am Meer. Falls wir das aus dem Buch der Offenbarung wissen, da heißt im 11. Kapitel, es traten zwei Zeugen auf. Dann Elia und Elisasse, wie immer da der Plural sein macht, die sind auch schon zum Schleuderpreis zu haben. Und etliche, die sagen, sie seien der Messias oder Jeremia und so weiter. Also dieses Symptom oder Syndrom kennt man schon. Und mir erzählte mal der Leiter von so einer Organisation, die sich stark engagiert für Christen, für Israel, das passiert nicht jetzt so irgendwie merkwürdigen Spinnern oder Schwärmern. Da war eine Reisegruppe nach Jerusalem gekommen und die hatten einen Professor mit. Der war auf einmal verschwunden. Gingen zur Polizei, Vermisstenanzeige aufgegeben, war verschwunden. Tauchte an der Klagemauer auf, also die ist peinlich nahe jetzt bei diesem Tunnelgang, weswegen es jetzt so rumort, nicht nur unterirdisch. Weiße Kleider, Krone auf den Haupt, verklärter Haschischblick, offensichtlich weggetreten. Kam dann also in die Klapsmühle, das wird eben heute vornehmer genannt, und als er dann wieder zu sich kam, war er selber entsetzt, was ihm da passiert ist. Und ich habe dann scherzhaft gesagt, also bitte in Hinkunft, wenn man nach Jerusalem aufbricht, keine weißen Tücher einpacken. Ich bin eingeladen worden, Anfang November dort Vorträge zu halten im Kings of Kings College und werde also schauen, dass ich nicht so viele weiße Tücher mitnehme. Dass mir da nicht geht wie beim Morgenstern, eingehüllt in weiße Tücher, sage ich jetzt, prüft er die Gesetzesbücher. Das wäre ja fast zutreffend. Aber jetzt weiter zu unserer Sektiererei. Noch eine kurze Einteilung. Sekten mit hinduistischem Hintergrund und dazu jetzt nur einige Schlagworte. Das sind solche mit dem Stichwort Guru-Kult, die damit in Verbindung gebracht werden. Guru heißt einfach Lehrer. In der Bibel, die übersetzt ist in Hindi, da steht eben für Lehrer Jesus, steht Guru Jesus. Da gibt es, ja, wie spricht man denn das aus? ISKCON oder ISKCON, das heißt International Society for Krishna's Consciousness. Dann der Sai Baba, der berühmteste Guru. Der hat unwahrscheinliche Kräfte. Und dem wird nachgesagt, dass er, ist ein Begriff hier, der Sai Baba in der Nähe von Bangalore, dass der so aus heiterem Himmel Gegenstände materialisieren lassen kann. Der hat derzeit die größte Anhängerschaft, dürfte auch von daher gesehen der einflussreichste, und ich darf jetzt so sagen, entschuldige, dass der gefährlichste sein. Also ich weiß von einer Episode, da kam ein Professor der Physik von Amerika, absolut rationalistisch geprägter Mann. Und ich weiß nicht mehr so genau die Einzelheiten, der muss ihm da ein paar solche erstaunlichen Wunder hingelegt haben, dass dieser Physikprofessor buchstäblich zu seinen Füßen lag und ein Anhänger von ihm wurde. Dann gibt es die Ananda Marga, die Neo-Sanyas-Bewegung, das ist der Sex-Guru Rajneesh, der mit diesen fast 100 Rolls-Royce inzwischen verblichen, aber sein Ashram in Pune, das wächst ständig. Und ich habe das mal besucht, wir waren mal auch eingeladen in diesen Union Biblical Seminary da in Pune Vorträge zu halten, haben wir dieses Ashram besucht. Ich kam mir vor wie auf einen anderen Planeten. Wie man es fast so in Science-Fiction-Filmen sieht, so außerirdische, so komisch gekleidet, so pyramidenförmige Gebäude und so weiter. Und er hatte alle möglichen Meditationstechniken und die, die gestern Abend da waren, die haben ja einige Szenen gesehen und das wurde ja noch alles vornehm zensiert. Denn als dieser Rajneesh Oregon City da gegründet hatte, in Oregon, und er dann 85 Oregon verlassen musste, da haben sich Leute eingeschlichen mit diesen safrangelben Gewändern und darunter versteckt in der Achselhöhle Videokameras. Und haben das Szenen gefilmt, und als sie dann diese Szenen, das erzählte mir Rabbi Maharaj, der Einwanderungsbehörde vorgespielt hatten, und das sind abgebrühte Leute, die waren unter so einem Schock, dass die minutenlang keinen Ton mehr herausgebracht haben. Dann gibt es Brahma Kumaris, Sri Chinmoy, Divine Light Mission und Ekan Ka. Das ist zwar von Amerikanern gegründet, aber hat sehr starke hinduistische Züge. Also jetzt nur eine grobe Einteilung. Dann Sekten mit christlichem Hintergrund, die Kinder Gottes, Familie der Liebe, Universelles Leben, Gabriele Wittek. Dann die Vereinigungskirche, der Koreaner Moon. Dann als klassisches Sektenbeispiel die Zeugen Jehovas. Von dem ganzen Werdegang, das könnte man eigentlich so als Art Paradebeispiel aufzeigen, wie das gelaufen ist. Und wie ja vorausgesagt wurde, das, wovor Jesus ausdrücklich warnt, er sagt, es weiß niemand Zeit noch Stunde, es wurde vorausberechnet, die Wiederkunft Jesu, 1914, und da wurde ein Traktat verteilt, Millionen werden nicht sterben. Ja, 1914 begann nicht Jehova sein Königreich aufzurichten und begann nicht das Tausendjährige Reich, sondern der Erste Weltkrieg und Millionen sind gestorben. Und da waren die eigentlich am Kollabieren. Und da hat dieser Geschäftsmann Rutherford, der war Anwalt und kannte die Tricks mit richtigen Gemeinheiten, diese Geschäftsgesellschaft, was anders war das ja nicht, das war so eine Art Aktien-GmbH, hat er über diese Krise hinweggerettet und ist heute eine weltweite Pest geworden. Die Zeugen Jehovas, hoffentlich jetzt nicht den Zeugen Jehovas anwesend, wir wollen zwischen Person und Lehre unterscheiden, sind manchmal liebe Leute, man muss sagen, sie haben Eifer um Gott, aber mit Unverstand, dass es jetzt nicht so in dem Sinne despektierlich gemeint sei. Zeugen Jehovas gibt es überall. Man kann die entferntesten Inseln kommen, das sind noch nicht die Mormonen oder die Hare Krishna Leute gelandet, aber die Zeugen Jehovas sind da. Sie bauen das wahre Königreich und mit ihrem Anspruch, wir sind die allein selig machende Gruppe. Nur wer bei uns ist, der überlebt Hamagedon und darf ins Tausendjährige Reich eingehen. Das ist die klassische Sekte. Und liebe Freunde, wenn wir lehrten, nur wer bei uns ist, bei unserer religiösen GmbH, GesmbH sagen die Österreicher, die Deutschen sagen GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Hingabe, frei übersetzt, nur wer da dabei ist, der wird selig, dann geht lieber jetzt als später hinaus, denn dann sind wir eine lupenreine Sekte. Das fehlte noch, unser Club. Allein selig machen. Größenwahnsinn pur. Aber wir haben einen gewissen Exklusivismus, liebe Freunde. Wir sagen nur Jesus. Und das führt allmählich zur Konfrontation. Da kommt die Fundamentalismuskeule und dann kann man ja zusperren, denn dann wird man so mit diesen blutdürstigen Ayatollahs in ein Boot gesetzt. Und dennoch sagt Petrus, das war ja der erste Papst, das glauben jedenfalls einige Leute, in Österreich sind das ziemlich viele, die das glauben, sagt Petrus, als er herausgefordert wird von dem jüdischen Hohen Rat, und das war ja damals die offizielle religiöse Instanz, das war sozusagen das Religionsministerium, sagt er ihnen mit einer Kühnheit und Freimut, es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen unter den Himmel gegeben, als allein der Name Jesus. Als es Wir glauben, dass nur in einer Person Rettung ist. Es ist in keinem anderen das Heil, sagt uns Gottes Wort. Aber es steht nicht, es ist nur in dieser oder jener Kirche das Heil. Das ist Sekte. Dann waren da noch aufgelistet die Mormonen, die Sieben-Tags-Adventisten, die zum Teil den Sektengeruch abgestreift haben. Es gibt einen orthodoxen Flügel, sie wollen ihrer Seherin Ellen Gullen White treu bleiben, und andere, die passen sich immer mehr dem biblisch-reformatorischen Erbe an. Und in Deutschland sind sie jetzt sogar offiziell als Freikirche anerkannt worden. Ich weiß nicht, ob die gleiche Entwicklung in Österreich auch gelaufen ist. Müsst ihr mir dann verraten. Katholisch-apostolische Kirche, neuapostolische Kirche. Das ist übrigens in Deutschland die größte Sekte. Die Baptisten haben in Deutschland ungefähr 80.000 Mitglieder, die neuapostolische ist bei 300.000 oder sogar noch mehr. Das ist schon erstaunlich. Und dann eine weitere Einteilung, wir haben gesagt, Sekten mit hinduistischem Hintergrund, mit christlichem Hintergrund und jetzt Psychosekten. Die Scientology, die ist ja sehr unter Beschuss geraten, jedenfalls in Deutschland. Berühmt-berüchtigt, dann die Zeck. Also es ist nicht eine Zecke, obwohl sie hat ähnliche Auswirkungen. Zeck heißt Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Otto Mühl, Hermann Nitsch, das sind Österreicher. Die sind da unrühmlich berühmt geworden. Und dann, das ist mehr so im Managementbereich, ist, er hat Seminar Training, Web, wiederum ein Österreicher, ein gewisser Helmut Josef Arment. Das Zauberwort auch der New Age-Bewegung heißt BEP. Das haben wir zum Teil gestern mitbekommen, obwohl es war ja eine unwahrscheinliche Faktenfülle. Also man war wirklich slain in the brain, das war das gestern. Also von diesem Videofilm her. Bewusstseinserweiterungsprogramm. Und da empfiehlt Arment, die Herstellung einer Gedankenlehre ist der Idealfall. Und das ist diese klassische Passivität. Und deswegen sage ich gerne im Zuge meiner Vorträge anhand von Dias über die New Age-Bewegung, und ich rechne mit euren guten Sinn für Humor, weil für mich ist Gedankenlehre Faulheit, um nicht zu sagen Blödheit. Für mich heißt das New Age-Programm, entschuldigt, von Bepp zu Depp. Von videotisiert zu idiotisiert, wie der Spiegel einmal klagte. Vom Nirwana zum Narwana und das dann mit H geschrieben. Und ein leerer Verstand, das haben diese Gehirnforscher Eccles und Wilder Penfield festgestellt, der ist die ideale Voraussetzung, dass etwas anderes sich wie bei einer Hypnose, ihr wisst das bei der Hypnose, da muss man sich passiv öffnen und dann laufen innerweltlich völlig real diese Bilder ab, dass sich dann diese Ereignisse einstellen. Und die Leute sind zutiefst überzeugt, diese Stimme habe ich gehört. Mir ist der oder jener, das oder dieses oder jenes erschienen. Ich habe diesen Engel gesehen. Und ich will nicht immer behaupten, dass diese Leute lügen oder sich das eingebildet haben. Es ist für sie völlig real oder kann sein innerweltlich. Wir haben ja auch in der Christenheit, auch im evangelikalen Bereich solche Gruppierungen. Und es ist dennoch absolute Illusion. Und dann, das ist eine neue Methode, die will man zum Teil auch in den Schulen einführen, NLP, neurolinguistische Programmierung. Also soweit ein paar Überblicke und Stichworte. Aber jetzt möchte ich auf einen interessanten Abschnitt in der Bibel eingehen, abschließend. Nehme ich den zweiten Petrusbrief. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, liebe Freunde. Aber hier steht ja ein ehemaliger Atheist. Es gibt Leute, die sagen mir, wenn ich zum Beispiel Vorträge halte zum Thema Evolution, du, schön und gut, aber ich habe damit nie Probleme gehabt, es muss einen Schöpfer geben. Sag ihm, sei dankbar, war für mich die Grundfrage, war für mich das Grundproblem. Ich war da leider so gehirngewaschen, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Und mich hat ja so schwer ins Schleudern gebracht mit meinem Atheismus die biblische Prophetie. Als ich da Dinge sah, vorausgesagt, Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende vorher. Und als ich mich dann bekehrte, manch einer erzählt, ich bin jetzt auch ganz offen mit euch, oh, nach meiner Bekehrung entscheide dich für Jesus und alles wunderbar und eine Rolltreppe zum Himmel und Halleluja und so weiter. Und mir ging's nachher schlechter als vorher, das erste Jahr, sage ich ganz offen. Und ich bin so der typische Nachtmensch, am Abend blühe ich auf, aber morgen hänge ich etwas in den Seilen. Könnte fast sagen, seine große Stunde kam, wenn er seine Pille nahm, aber so schlimm ist es noch nicht. Und am Abend ging es mir gut und am Morgen, also du, Alexander, du spinnst, du bildest dir das doch nur ein. Und das waren schon Kämpfe. Und dann war ich Augenzeuge bis zu einem gewissen Grad, obwohl Österreich war damals noch sehr konservativ und etwas verspätet, mit der ganzen Kulturrevolution, die so 68 begann in Deutschland. Da hatten wir Rudi Dutschke und Teufel hieß einer mit Nachnamen. Er hat einen richtigen Namensvollzug gemacht. Und gab es noch andere, die Bader-Meinhof-Typen. Und da war ein Buch, ein Bestseller von diesem Bertrand Russell, Warum ich kein Christ bin. Und in diesem Buch, das ich gelesen habe, spottet er über Leute, die an das zweite Kommen Jesu glaubten. Und liebe Freunde, ich kannte damals schon bis zu einem gewissen Grad den zweiten Petrusbrief. Und da heißt es im dritten Kapitel, aber wir wollen dann zum zweiten Kapitel, so wisst ihr, dass aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter des Spottes voll, die nach ihren eigenen Gelüsten wandeln und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Also, was hat das schon mit der Wiederkunft Jesu auf sich? Hört auf und man spottet darüber. Und versteht ihr, als ich Bertrands Rassenbuch gelesen hatte, war ich im Glauben mehr gefestigt als vorher. Dieses Buch, Warum ich kein Christ bin, ist ein Bestseller unter anderem der Kulturrevolution. Weil der Mann hat das nur erfüllt, was in der Bibel stand. So ging es mir und geht es mir. Da sage ich, Mensch, steht ja alles geschrieben. Aber jetzt weiß ich nicht, wie die nachrückende Generation denkt. Denn leider habe ich jetzt nicht die letzte Topic mit, sonst könnte ich das vorlesen. Matthias wollte dich fast noch erreichen, dass du mich damit beglückst. Und da war ein Artikel, es haben sich Gehirnforscher in der Schweiz, in Zürich getroffen und haben gesagt, es gibt eine neue Bewusstlosigkeit der Gehirne durch diese Datenflut. Und es gibt die alten Gehirne, das sind die Jahrgänge vor 49. Das bin ich. Uhu, unter 100. Dann gibt es die nach 49 Geborenen, die modifiziert Alten. Und dann die nach 69 geboren und alle Anwesenden, die nach 69 auf die Welt kamen, natürlich von Herzen ausgenommen. Die haben diese neuen Gehirne und erleben eine Art Bewusstlosigkeit durch diese unwahrscheinliche Reiz- und Datenüberflutung, nehmen es noch wahr, bewerten es aber nicht mehr. Und können dann auch nicht mehr unterscheiden. Und das sehen wir mehr und mehr. Man muss heute alles stehen lassen. Und ich sage manchmal mit so Wiener Einschlag, ja, seid ihr deppert? Ach, wieso? Und man steht da als lebendes Fossil und ach, so nach dem Motto, ein Mensch erst 20 Jahre alt, beurteilt Ältere ziemlich kalt. Und es kann auch sein, dass mir so einer der neueren Jahrgänge sagt, na ja, komm, ist halt Zufall und so weiter. Ich sage jetzt nur von mir persönlich, zeugnishaft, wenn da diese Anfechtungen an, was sich da entwickelt, und dann sah ich das geschrieben, ganz neu gestärkt. Und liebe Freunde, das wäre jetzt fast ein Thema für sich, aber wenn wir an diese Tunneleröffnung denken in Jerusalem, es heißt im Propheten Sacharja, und mich haben Leute schon gefragt, wie ist das zu beurteilen, da sagt Gott, ich mache Jerusalem zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, das heißt, alle, die das Problem Jerusalem lösen wollen, werden sich daran wundreißen, denn ich will alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und da wandelt man fast nicht mehr im Glauben, sondern bald in Schau. Aber es ist nicht unser Thema. Zweiter Petrusbrief. Da lese ich jetzt diese ersten drei Verse vor. Es ist eine erstaunliche Fülle. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die nebeneinführen verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchen. Vorher heißt es in diesem Brief im ersten Kapitel, wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort. Da steht dieses interessante Wort, zunächst einmal, es werden falsche Lehrer unter euch sein. Wie sehr sich das erfüllt hat, was heute alles gelehrt werden darf, besonders in der protestantischen Kirche. Das ist erschütternd. Und noch konservativ geprägte Protestanten, die sind entsetzt, was zum Teil mit ihrer Kirche los ist. Es werden falsche Lehrer sein und sie werden einführen, nebeneinführen verderbliche Sekten. Sekten des Verderbens wirklich. Und lasst mich aus diesem Buch vorlesen. Fast täglich gibt es neue alarmierende Meldungen über die Machenschaften der Sekten. In Amerika sterben über 80 Menschen, als die Polizei das Hauptquartier der Davidianer in Waco stürmt. In der Schweiz und in Kanada bringen sich Mitglieder der Sonnentempler um oder werden getötet. In Tokio gefährden Giftgasanschläge der Aum Shinrikyo-Sekte tausende Menschenleben. Ist weltweit eine Radikalisierung der Sektenszene zu befürchten? Von den Aussagen des Petrusbriefes her muss man diese Frage leider womöglich mit Ja beantworten. Ich drücke mich bewusst etwas vorsichtig aus. Und es war ja bis vor wenigen Jahrzehnten, die Zeugen Jehovas galten so als die knechtischste Sekte. Und Leute, die daraus freikamen, schrieben dann Bücher, Artikeln, Sklave des Wachstums, so und so lange gewesen. Aber inzwischen sind Sekten gekommen, dass man Leuten fast gratulieren muss, wenn sie nur bei den Zeugen Jehovas gelandet sind. Die so eine Zerstörungskraft haben, und das ist wirklich ein Phänomen unserer Tage. Zum Beispiel Scientology. Zum Beispiel diese Jim Jones, Jonestown, Volkstempelsekte, dieser Massenselbstmord in Guyana. Oder die Davidianer oder Sonnentempler. Und noch am schlimmsten diese Aum-Sekte in Japan. Die höchste Wahrheit, wie sie sich noch nennt. Und jetzt kann man Folgendes festhalten. Hier steht erstens, sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Zweitens, sie bringen eine schnelle Verdammnis über sich. Das ist zum Teil geschehen. Die Davidianer in Flammen aufgegangen. Im April 93. Jim Jones haben wir schon erwähnt. Dann heißt es hier, viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel. Wenn ich denke, was das für eine Schande gebracht hat über den Namen unseres Herrn, über den Namen Jesu, die Sache von der Children of God, David, Mose, Familie, der Liebe, wie er Flirte Fishing empfohlen hat. Und da gab es diese Mo-Briefe und die waren zum Teil nichts anderes als Pornografie. Und da hat die Welt händereibend da manches zitiert, abgedruckt, ans Licht gezerrt. Viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und genau so, liebe Freunde, ist es gekommen. Und deswegen möchte ich, dass man begreift, das ist ein prophetisches Wort, dass sie sagen, ja, ja, kennen wir schon, ihr seid auch wie die und so weiter. Und die Bibel, Geschreibsel von jüdischen Autoren, kann man auslegen, wie man will. Und deswegen gibt es so viele Sekten. All das wurde uns gesagt. Der Weg der Wahrheit wird verlästert. Und das Interessante ist dann auch noch das Fünfte, was erwähnt wird. Aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchen. Da gebraucht das Griechische ein Wort, empereuomai, ich muss mit der Jakob da sitzt, doch aufpassen, was ich Griechisch sage. Es gibt andere Bereiche, das ist was weniger kompliziert. Und das heißt wörtlich finanziell aussaugen. Und liebe Freunde, das ist verblüffend. Und da möchte ich, dass das überspringt, wie aktuell die Bibel ist. Denn das ist das Wesen dieser falschen Sekten. Sie saugen aus. Es steht in der Didache, der 12-Apostellehre. Das ist ein Buch, das ist im 2. Jahrhundert nach Christus geschrieben worden. Ich sage jetzt menschlicher Perspektive, leider ist es nicht in der Bibel. Da steht, woran erkennt man den falschen Propheten, dass er um Geld bettelt? Ah, ich habe schon oft bedauert, dass das nicht so schwarz auf weiß im Neuen Testament steht. Wir haben heute Bettelprediger, zum Teil auch im christlichen Gewand, die könnten Seminare der Mafia geben. Wie sauge ich meinen Nächsten aus? Verschicken Holy Water und Tücher und man soll dann jede Menge einzahlen und so weiter. Aber ist nicht unser Thema. Es ist interessant, dieses finanzielle Aussagen und ist ja die berühmteste und als Spitze des Eisbergs die Scientology. Und es sagte der Sohn des Begründers dieser Sekte, der Begründer heißt Ron Hubbard, ein Schüler auch von Aleister Crowley, der in die Geschichte eingegangen ist, unseres Jahrhunderts, als der größte Satansmagier, Satanist. Er sagte, mein Vater hatte eine Gabe, wie man Menschen kaputt macht. Ich habe in einer englischen Zeitschrift gelesen, einen Artikel über Scientology, und da wurde ein Ehepaar abgebildet, wie sie am Grab ihres Sohnes stehen. Und der erste Kurs, diese Auditing, wo es so um eine Art Verhör oder Abhören geht, der ist noch kostenlos und dann zahlt man immer mehr und dann werden solche Kurse mit 10, 20, 30, 50.000 D-Mark belegt. Und dann hat sich dieses arme, unglückliche Geschöpf aus dem Fenster gestürzt. Buchstäblich finanziell ausgesaugt. Das ist ein Kennzeichen der Sektierer, dass sie dich knechten wollen. Und deswegen sagt dieser Mann Paulus, weil ich frei bin von jedermann, habe ich mich selbst jedermann zum Knechte ergeben. Und er muss einer anderen Gemeinde sagen, ihr ertragt, wenn euch jemand zu Knechten macht. Nun aber zu diesem wichtigsten und letzten Punkt von der Reihenfolge meiner Ausführungen. Denn wir haben ihn als ersten schon vorgelesen. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Da steht der Ausdruck Herr. Und damit ist natürlich niemand anderer als unser Herr Jesus Christus gemeint. Und die Bezeichnung, dass man erkauft worden ist, das weist bereits auf das Herz des christlichen Erlösungsgeschehens hin. Die Bibel verwendet hier einen Ausdruck aus der damaligen rechtlichen bzw. geschichtlichen Gepflogenheit, die Sklaverei. Die war damals üblich. Und ein Sklave gehörte jemand anderen, er konnte gekauft bzw. freigekauft werden. Und das führt in eine Begriffswelt, die, obwohl in der Heiligen Schrift eben vorhanden ist, heute uns auch in den Geruch der Sektiererei bringen kann. Die Bibel erklärt den Menschen zum Sklaven der Sünde. Der Jesus sagt so wenig schmeichelhaft, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Bei dieser Datenfülle des Videofilms gestern, da klang das so bei einigen durch, eher kurz, wie sie merkten, ich meinte, ich komme von Licht zu Licht, in Wirklichkeit wurde ich immer mehr versklavt. Es gibt so einen Köder und dann kommt der Haken. Diese Formulierung schmeckt uns nicht, Sklave der Sünde zu sein, denn seit der Aufklärung bezeichnen wir uns gerne als mündig und wollen das nicht wahrhaben, doch der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Liebe Freunde, ein eindrückliches Beispiel, nicht von oben herab. Manchmal sollte man darüber erschüttert sein. Weil das, was so sichtbar illustriert, ist nicht nur die Droge, sondern auch diese Anorexia nervosa, diese Magersucht oder diese Bulimie, dann diese Fresssucht. Die sind Sklaven. Wir kannten das früher nicht. Das nimmt jetzt rasend zu. Zuerst kannte man es nur bei Mädchen bzw. Frauen. Jetzt kommt es auch immer mehr zu Jungs. Und da kann man buchstäblich einen gedeckten Tisch haben und man kann sich dessen nicht mehr erfreuen. Man ist versklavt. Das ist eine grauenhafte Fessel. Da merkt der Mensch, ja, nach außen hin mündig, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, ich bin versklavt. Sie merken es. Sie merken es manchmal besser als einer, der denkt, bei mir ist soweit alles in Ordnung. Und das bringt uns jetzt direkt zu dem Erlösungsgeschehen, zum Kreuz von Golgatha. Je nachdem, was ein Sklave wert war, hat man für ihn bezahlt. Und nun kommt diese frohe Botschaft, das Evangelium der Bibel. Gott zahlt nicht mit einem Schleuderpreis, nicht mit vergänglichen Silber oder Gold, sondern Gott bietet das teuerste und größte Zahlungsmittel im ganzen Universum an. Das ist jetzt auch schon Jahrzehnte her. Das kennen womöglich einige aus meinem Munde. Ich habe mir das eigens aufgehoben, da hat man die Tochter dieses Zinnmillionärs, eine gewisse Graziella Ortiz, entführt. Und so und so viele Millionen wurden eingefordert. Und dann haben sich die Eltern via Fernsehen an die Entführer gewandt, und besonders das Gesicht der Mutter, es war tragisch, und da stand drüber sinngemäß: Gebt uns unsere Tochter zurück, wir bezahlen das Lösegeld. Sie ist uns so kostbar, wir zahlen die Millionen, aber bitte gebt uns unsere Tochter zurück. Liebe Freunde, wir erleben jetzt durch diese Pansexualisierung unserer Gesellschaft fast eine ähnliche Entwicklung. Wir haben einen neuen Sklavenmarkt. Wir haben neue Sexsklaven. Das wird zum Teil auch in weltlichen Zeitungen angedeutet. Es ist hier fast ein neuer Sklavenmarkt entstanden, abgesehen davon, dass es im Islam, in Saudi-Arabien, Sudan, offiziell sogar noch Sklaven gibt. Die hat ihnen Allah geschenkt. Wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und diese Eltern, dieser Graziella Ortiz, die sagten, also mit anderen Worten: Wir lieben unsere Tochter, wir zahlen diesen Preis. Und das Wort Liebe ist in unserer Gesellschaft ziemlich sinnentleert worden. Aber wenn in der Bibel ein Wort das erste Mal steht, ist es sehr oft der Schlüssel. Und das erste Mal steht das Wort Liebe in 1. Mose 22, wo Gott den Abraham sagt: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn mir. Liebe heißt geben, und der Jesus sagt: Niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Das ist die Liebe Gottes. Und Gott bezahlt mit der kostbarsten Währung im ganzen Universum, mit dem Blut seines einzigen Sohnes. Welchen Preis ich bereit bin zu bezahlen, je nachdem ist meine Wertschätzung des gekauften Objekts oder der gekauften Sklaverei-Person. Und Gott sagt mit anderen Worten: Du bist in meinen Augen unendlich viel wert. Ich bezahle für dich mit dem Allerkostbarsten, mit dem ich bezahlen kann, mit dem Blut meines einzigen Sohnes. So sehr bist du mir kostbar, so sehr liebe ich dich, ich bin dich bereit, frei zu kaufen. Der biblische Maßstab lautet: Der Tod ist der Lohn der Sünde. Wir haben eine Gesellschaft, eine Rechtsprechung, da kommt Sünde so gut wie nicht mehr vor. Es sagte mal Goethe: Ein Richter, der nicht strafen kann, gesellt sich letztlich zum Verbrecher. Gott hat einen anderen Maßstab. Er sagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Gott ist gerecht, er ist vollkommen gerecht. Sein Maßstab, der Tod, ist der Lohn der Sünde. Und deswegen muss jemand sterben, damit dieser Preis der Sünde bezahlt werden kann. Denn es ist ohne Widerrede so, wir haben alle gesündigt. Und liebe Zuhörer, wenn ihr das Wort Sünde ablehnt, lasst mich ein anderes Wort verwenden. Wir haben alle gelogen. Jesus konnte sagen, wer kann mir eine Sünde zahlen? Wer kann nachweisen, dass ich gelogen habe? Wir haben alle gelogen. Und das wissen auch solche, die sonst die göttlichen Maßstäbe ablegen. Ja, Notlüge ist vielleicht erlaubt, aber man sollte nicht lügen. Hat mir so ein junger Mann gesagt, das Evangelium abgelehnt habe, habe ich ihn gefragt, und? Hast du nie gelogen? Naja, dann war es vorbei. Und deswegen können wir uns nicht selber erlösen, weil wir alle schuldig sind. Wir kommen alle zu kurz, wir erfüllen den Maßstab Gottes nicht. Und deswegen gibt es keine Selbsterlösung, wie uns das New Age vorgaukelt. Oder gar eine Kübler-Ross mit ihrer Botschaft, die ich gestern erwähnt habe, es gibt keinen Tod. Deswegen, um uns frei zu bekommen, musste ein Unschuldiger sterben, der sein Blut als Kaufpreis vergossen hat, damit wir frei ausgehen können, erkauft sind von Gott. Und Paulus sagt, ich bin ein Knecht, Doulos, eigentlich Sklave, der Knecht Jesu Christi. Das wurde für unsere Schuld bezahlt, damit wir Vergebung unserer Schuld von einem heiligen Gott erlangen bzw. haben können. Nun mag manch einer den Begriff Schuldsünde oder gar Verlorenheit wenig erfreulich finden, wenig damit anfangen. Oder sind wir nicht in Ordnung? So schlecht sind wir doch nicht. Was soll dieses Opfer des Sohnes Gottes? Außerdem glaube ich ja auch. Und dieses Rumreiten auf Jesus allein, das ist doch fanatisch oder gar sektiererisch. Jesus sagt einmal, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und lass mich mit Folgendem abschließen, das man mir in Brasilien erzählt hat. Das ist interessant, das ist ein Land mit ja, den meisten spiritistischen Medien, aber der Brasilianer ist offen für die Botschaft Gottes. Diese Ablehnung, wie man sie besonders in Deutschland in gewissen Breitengraden findet, die ist in Südamerika nie in dem Maße. Das ist oft viel schöner zu evangelisieren. Und da hat sich ein junger Mann bekehrt, der den portugiesischen Namen für Alexander hat. Das heißt Alexandre. Ich habe gesagt, na, das kann man merken. Alexandre, Alexandre. Alexandre, gut. Ja, Alexandre hat sich bekehrt und war so eine Art Bilderbuchbekehrung. Er blühte auf, er begann im Wort Gottes zu lesen und schon ein Jahr nach seiner bewussten Hinwendung zu Jesus konnte man ihm gewisse Dienste anvertrauen. Er hatte eine Freundin. Und er hatte natürlich dann von seiner Entscheidung erzählt. Er hatte Jesus bezeugt. Und der war der eher mulmig. Und die war gar nicht glücklich darüber. Und sie ist ja auch gläubig. Sie glaubt ja auch an Gott. Aber man soll es doch nicht übertreiben. Und sie hat sich dann so angepasst, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass sie dann auch mitgemacht hat, kam dort in die Gemeinde, sang dann auch im Chor mit. Ja, sie ist auch gläubig. Bin ja soweit in Ordnung. Und dann belegte sie einen Abendkurs. Naja, und in Rio, das ist nicht das sicherste Pflaster. Johannesburg hat jetzt Rio überholt. In Kriminalitätsrate, aber da werden so pro Tag, ich weiß nicht mehr genau, so zwischen 20 und 30 getötet in dieser Stadt. Vielleicht sind sogar noch mehr. Und sie, durch diesen Abendkurs, geht sie nach Hause. Und auf einmal kommt eine Gestalt auf sie zu, fasst sie an ihrer Bluse und sie hat eine Pistole an der Schläfe. Und in Rio ist ein Menschenleben wenig wert. Man sagt Ausländern, wenn ihr überfallen werdet, ja nicht wehren. Damit es keine Zeugen gibt, die schießen sofort. Das ist ein Arzt aus Schweden oder was passiert, wurde überfallen. Er hat sich verdächtigt, tot. Ein Menschenleben ist da nicht viel wert. Es gibt auch sehr oft Vergewaltigungen. Und Als sie die Schläfe da, die Pistole an der Schläfe hatte, griff die Hand schon nach ihrer Bluse, begann da rumzunesteln. Und dieses arme Geschöpf erkennt, es ist meine letzte Stunde. Und es fällt der Schrecken, die Furcht Gottes, ihre Schuld bleischwer auf ihr Herz. Und sie weiß, wenn ich jetzt sterbe, ich habe nicht Vergebung meiner Sünden. Sie wusste, jetzt tut sich dieser Abgrund des Todes auf und ich stehe vor Gott mit unvergebener Schuld. Und liebe Freunde, liebe Seele, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das sage ich euch, ist meine Überzeugung. Ich sage es nicht als Dogma, ich sage es meine Überzeugung. Und das ist ihr so eine Not, dieses Wissen, ich muss antreten vor diesen heiligen Gott, obwohl er bereit ist, mir zu vergeben, und ich habe das nicht persönlich in Anspruch genommen, dass sie ungeachtet dieser Todesgefahr laut zu beten beginnt und zu Gott, zu Jesus ganz laut ihre Sünde bekennt und fleht und bittet um Vergebung, dass wenn sie jetzt stirbt, Vergebung ihrer Sünden hat. Und als sie ihre Augen öffnet, ist kein Mensch mehr da. Und sie ist jetzt ein treues Mitglied der Gemeinde, und da habe ich mich gefreut, das zu hören, wie Gott in seiner großen Gnade Menschen rettet, sich Menschen durch das kostbare Blut Jesu erkaufen lassen. Ich bete noch zum Abschluss.